Herzlich willkommen bei Printen, Chai und Praxistipps. Mit Andische Ibrahim Nejat und Yvonne Kalthöfer. Ein Podcast der Initiative Love HR Hate Racism. Sie setzen sich für diskriminierungsfreie Personalarbeit ein. Mit oder auch ohne Gästin sprechen wir über alle Themen rund um Diversity, Equity, Inclusion und Belonging im Bereich HR. Immer mit hilfreichen Praxistipps. Dieser Podcast wird möglich gemacht und unterstützt von unserem Partner Instafo. Instafo ist eine Recruiting-Plattform speziell für den Tech-, Marketing- und Sales-Bereich. Also, kocht euch einen Chai, schnappt euch eine Printe und los geht's.
Herzlich willkommen zur 9. Folge von Printenschei und Praxistipps. Heute sind wir wieder unter uns. Hier ist Yvonne.
Hallo zusammen, hier ist Andische.
Genau, heute wollen wir so ein kleines Recap machen, denn das ist erstmal die letzte Folge für diese Staffel. Aber wir haben gute Nachrichten, wir haben uns nämlich schon committed, noch eine zweite Staffel aufzunehmen und ich freue mich sehr.
Yay, ich freue mich ebenfalls.
Und ich wollte uns und dir auch Glückwünsche mitbringen zur 9. Folge. Ich habe nämlich mal Statistiken rausgesucht, dass 90% der Podcasts nicht über Episode 3 hinauskommen. Das sind 1,8 Millionen Podcasts, die aufgegeben haben. Und von den verbleibenden 200.000 geben 90% nach 20 Episoden auf. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen durchhalten.
Ja, aber das hört sich doch erstmal gut an, ne? Nach 3 Episoden haben wir definitiv nicht aufgegeben. Was Resilienz angeht und Commitment sind wir, glaube ich, gut bei der Sache.
Ich glaube auch. Und ich glaube, ja, ein bisschen stolz bin ich schon auch und bin echt sehr froh über die tollen Gespräche, die wir geführt haben, die tollen Gästinnen, die wir hatten und auch die Folgen, die wir gemacht haben. Also es ist schon richtig cool, wenn man das dann so in seiner Spotify-App sieht und da die Kacheln auftauchen, wenn man veröffentlicht. Schon jedes Mal wieder echt ein tolles Gefühl.
Ja, finde ich auch. Und ich meine, als wir angefangen haben, klar, wir haben ja ein Netzwerk, Gott sei Dank, an Personen oder ExpertInnen, die wir schon im Kopf hatten. Aber dann auch wirklich die vor uns zu haben, die Bock haben, für unser Podcast sich Zeit zu nehmen, das war schon echt ein schönes Gefühl, muss ich sagen.
Absolut. Und genau, was haben wir in dieser Folge vor? Also wir wollen nochmal so ein bisschen zurückblicken auf die letzte Staffel und dann natürlich auch so einen kleinen Ausblick wagen auf die nächste Staffel. Und dann haben wir noch so ein bisschen Inhalt mitgebracht dazu, wie man mit der aktuellen politischen oder gesamtgesellschaftlichen globalen Gemengelage umgeht. Uns geht es so, dass wir manchmal ein bisschen überfordert sind aktuell. Davon wollen wir so ein bisschen berichten und wir haben aber auch so ein bisschen was mitgebracht, was man machen kann. Also so ein bisschen mit einer Self-Care-Folge vielleicht heute. Wer weiß.
Ja, finde ich gut.
Okay, vielleicht dann erstmal an dich die Frage, was waren denn deine Highlights unserer ersten Staffel?
Oh, meine Highlights. Also um ehrlich zu sein, ich finde generell Podcast zu starten, der ganze Prozess ist für mich ein Highlight gewesen. Wirklich von Anfang an mit dir das zusammen zu machen. Du bist definitiv die strukturierteste von uns beiden und hast einfach so viele Sachen im Blick gehabt, die ich nicht im Blick hatte. Und das war für mich zum einen ein Learning, zum anderen war ich dann auch sehr oft erleichtert, weil ich mir dachte, Gott sei Dank habe ich Yvonne an meiner Seite, weil manches ist mir einfach nicht eingefallen so im Prozess und dann hast du immer so alles optimiert und so, mein Gott, Gott sei Dank ist Yvonne dabei. So, deshalb, ich könnte mir keine bessere Co-Hostin vorstellen. Und was dann nochmal mein Highlight war, ist, was ich vorhin kurz genannt habe, jede einzelne Person, die bei uns im Studio war oder online, weil die es nicht geschafft haben, ins Studio zu kommen, die aber sich die Zeit genommen hat, um diese Gespräche mit uns zu führen. Weil, also wir nennen uns ja selber nicht Expertinnen, weil wir wissen ganz genau, es gibt immer Luft nach oben, Sachen zu lernen. Aber wir glauben ja immer zu bestimmten Themen schon, sage ich mal in Anführungsstrichen, viel zu wissen. Aber jedes Mal, wenn ich ein Gespräch geführt habe oder auch deine Folge angehört habe mit den GästInnen, hatte ich so viele Aha-Momente oder Sachen, wo ich mir gedacht habe, aha, guck, so habe ich das gar nicht gesehen. Das muss ich jetzt einfach nochmal nachforschen. Also fachlich gesehen, dieses Learning war für mich unfassbar wertvoll. Und bei dir so, was waren so deine Highlights?
Naja, erstmal möchte ich das Kompliment gerne zurückgeben. Und wie schön ist es denn eigentlich, dass wir auch sozusagen in unserer Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit dann irgendwie sowas auf die Beine stellen und dann merkt man, finde ich, auch sicherlich, wäre es manchmal vielleicht total smooth, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der genauso denkt und genauso die Strukturen baut wie man selber. Aber das hat dann einfach nicht so eine Richness oder Reichhaltigkeit. Also ich habe auch einfach so viel von dir lernen dürfen. Und manchmal habe ich so gemerkt, oh, jetzt biegen wir aber gerade wo ab, was ich gar nicht geplant habe. Und es dann aber geschehen zu lassen und zu merken, oh, dadurch ist es aber eigentlich viel besser geworden, weil einfach da nochmal eine andere Perspektive reinkam. Und das finde ich wirklich toll. Und da gebe ich das Kompliment zurück. Ich könnte mir keine bessere Podcast-Partnerin vorstellen. Und dann, ja, wie du gesagt hast, für mich auch die Gespräche, in denen ich ganz viel lernen durfte mit unseren Gästinnen. Ich glaube, so ein paar Sätze, die sind einfach so hängen geblieben. Also zum Beispiel, geflüchtete Menschen im Unternehmen zu integrieren, ist keine Charity. Das fand ich was, was irgendwie sehr herausgestochen ist, was ganz viel gut zusammenfasst. Ich fand auch den Satz gut. Ich bin der rassistischste Mensch, den ich kenne. Ich finde, da steckt auch ganz viel drin, es über sich selbst zu sagen und da in so einen Reflexionsprozess einzusteigen. Das ist irgendwie auch eine Einladung an andere, irgendwie ein bisschen die Scham davon wegzunehmen und zu sagen, hey, wir sind alle rassistisch, wir müssen drüber reden, wir müssen reflektieren und lernen. Das fand ich auch einen starken Satz auf jeden Fall. Und ja, ich muss jetzt ganz oft auch an dich denken, wenn über DEI und B gesprochen wird, weil ich immer denke, ah, das B ist Anishas Liebling.
Das B muss mit.
Das genau. B muss mit, genau. Und auch dieses Belonging und dass man angekommen ist und sich wohlfühlt, das ist irgendwie sowas, was ich so mittrage und was irgendwie, finde ich, auch eine schöne Zielfokussierung ist. Und ich glaube, so ganz grundsätzlich immer diese Fragen wie, ja, wie machen wir es denn jetzt und wie löse ich das denn auf? Was mache ich, wenn ich ins Fettnäpfchen getreten bin oder mit Anlaufen einen doppelten Salto reingemacht habe und mich jetzt ganz schlecht fühle? Dann so dieses, okay, auf Augenhöhe sich zu begegnen, miteinander zu reden, ins Gespräch zu kommen, wie man das ja bei anderen Konflikten mit jeder anderen Person auch machen würde. Das habe ich noch mitgenommen. Und vielleicht als allerletztes so, dass wir alle Allies sein können, aber auch alle betroffen sind. Also spätestens im Alter sind wir vielleicht alle irgendwann von Ageism betroffen. Das heißt, wir sind alle in beiden Rollen unterwegs und das auch zu reflektieren. Man ist nicht immer nur privilegiert und auf dem hohen Ross unterwegs und wirft dann seine Gaben runter oder so, sondern man wird auch irgendwann mal unten stehen und darauf angewiesen sein, dass andere Menschen einen unterstützen und ihre Privilegien für einen einsetzen. Das finde ich irgendwie auch ein gutes und wichtiges Bild. Dann vielleicht noch so ein bisschen, ja, du hast gesagt, du hast ganz viel gelernt. Was sind denn so Key Learnings, die dir vielleicht irgendwie so in deiner Arbeit auch oder im Alltag immer wieder begegnen?
Ich glaube, einer der wichtigsten Key Learnings für mich ist einfach, das Wissen der anderen zu nutzen. Man hat ja oft, ist man so in seinen eigenen Problematiken oder versucht selber irgendwie eine Lösung zu finden, versucht auf das zurückzugreifen, was man weiß. So. Und ich habe halt gemerkt, ich muss das gar nicht. Es gibt so viele ExpertInnen da draußen, mit denen ich in Austausch gehen kann und von denen ich super viel lernen kann. Und also dieses lebenslange Lernen ist wirklich so mein Lebensmotto geworden. Und dass ich halt auch nicht alleine bin. Und es gibt einfach so viele Menschen, wir haben jetzt die Personen, die wir eingeladen haben, waren aus unterschiedlichen Positionen so. Und für mich einfach wirklich die Erfahrungen der anderen zu nutzen, um dann zu merken, okay, wie kann ich das für mich einsetzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Martina gesprochen habe, dann sie hat eine komplett andere Sichtweise als Geschäftsführung, als ich jetzt jemand, die viel HR gemacht hat. Ne? Das heißt also, diese Perspektive, die mir vielleicht manchmal fehlt, wenn es um diese Thematiken geht, die hat sie mir dann gegeben. Mit Erdal zu sprechen, jemand, der Person of Color ist und in diesen mainly white Investitionsrunden unterwegs ist, ne? Einfach seine Perspektive zu erfahren, dass er auch als Mann bestimmte Privilegien eben nicht hat, weil er Person of Color ist. Das sind halt so die Sichtweisen, die mir gefehlt haben vielleicht. Und daher war wirklich dieser Austausch, diese anderen Perspektiven kennenzulernen und auch einfach das Wissen oder das Learning der anderen für sich zu nutzen. Ich muss ja die Erfahrungen nicht immer selber machen, sondern ich kann ja auch von den Erfahrungen, von den Fehlern der anderen lernen. Ich muss ja nicht immer nur von meinen eigenen Fehlern lernen. Und das finde ich halt super wertvoll. Deshalb ist auch mein Highlight dieser Austausch einfach. Und ich habe für mich jetzt durch diesen Podcast auch gelernt, viel mehr in Austausch zu gehen mit anderen Personen und nicht immer diejenige zu sein, die redet, sondern das war ja genau der Punkt, jetzt unabhängig von den Folgen, die wir zusammen hatten, sondern dass wir eigentlich nur die Personen waren, die die Fragen gestellt haben und das Wissen der anderen aufgesaugt haben sozusagen. Und das würde ich viel mehr jetzt nutzen, weil vor allem, das weißt du auch, Yvonne, wir sind beide in so einer Beratungsposition und wir sind diejenigen, die immer liefern müssen, die immer Wissen geben müssen. Und es war für mich einfach wirklich schön, mich zurückzulehnen, sage ich mal, und die Fragen zu stellen und das Wissen von anderen aufzunehmen. Und das finde ich so erfrischend. Und ich merke halt, dass es in meinem beruflichen Alltag fehlt. Es gibt sicherlich viele Personen, die jetzt vielleicht im Unternehmen die einzige HR-Person sind oder die leitende HR-Person sind und man immer nur liefern muss, immer nur Ergebnisse geben muss und gar nicht die Möglichkeit hat, von anderen mal ein Wissen aufzunehmen. Und das ist halt einfach super erfrischend, mal wirklich in Austausch zu gehen, sich zurückzulehnen und zuzuhören. Also das hat mir echt Spaß gemacht, einfach mal zuzuhören. Ja.
Ja, und dann wollen wir euch noch einen kleinen Ausblick mitgeben für Staffel 2. Hast du Wünsche an die zweite Staffel? Etwas, welchen Gast oder ein Thema, etwas, was dir noch gefehlt hat in Staffel 1?
Also, ich will ja jetzt nicht spoilern. Nein, Quatsch. Also es sind auf jeden Fall einige Personen, die ich im Sinn habe. Was ich auch super cool fand, ist, dass auf LinkedIn Personen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, falls ihr noch jemanden braucht zu diesen und diesen Thematiken, ich könnte gerne bei euch als Gästin oder als Gast dabei sein. Das fand ich so cool. Also da habe ich mich echt darüber gefreut, dass es Menschen sind, die auch von alleine sagen, hey, ich habe dieses Wissen, das hat mir jetzt bis jetzt in den Folgen gefehlt. Wenn ihr Bock habt, dann lasst uns das doch zusammen machen. Also das ist auf jeden Fall, was ich machen werde, ist auf die Person zurückzugehen und zu sagen, hey, good news, lass mal miteinander sprechen. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, einfach dieser HR-Alltag natürlich wichtig, aber auch dieses, ich würde viel mehr auf die persönliche Ebene gehen, also Thema Diversity, Equity, Inclusion und Belonging. Was macht das Ganze eigentlich mit mir als Einzelperson? Also wie kann ich als Einzelperson was dazu beitragen? Aber klar, so strategische Tipps und Praxistipps sind alles wichtig, aber vielleicht auch so ein bisschen auf diese emotionale Ebene gehen und darüber sprechen, hey, was macht das ganze Thema mit mir, wenn ich betroffen bin, was macht das ganze Thema mit mir, wenn ich eigentlich nicht betroffen gehe und wie gehe ich mit unterschiedlichen Situationen als Einzelperson um? Weil ich glaube, wenn man jetzt anschaut, in was für einer politischen Situation wir sind, müssen wir halt wirklich schauen, dass wir eigentlich in jedem Bereich unseres Lebens schauen, okay, wie können wir einen Beitrag leisten und nicht nur im beruflichen. Und deshalb wäre mein Wunsch, dass wir in der zweiten Folge nicht nur auf berufliche Themen fokussieren, sondern einfach gesamtgesellschaftlich schauen, okay, Wo ist Veränderung notwendig und wo kann ich dann dafür sorgen, dass Veränderungen entstehen? Und du so? Hast du dir denn da ein paar Gedanken gemacht, wie du dir die zweite Staffel vorstellst?
Auf jeden Fall.
Ja klar, also das wäre ja gelogen, wenn die Yvonne nicht schon was vorbereitet hätte. Ja, ich sehe schon, Yvonne kommt immer mit ganz vielen tollen Notes und ich bin dann immer so rein.
Die das einfach
Freidenkerin,
alles
so,
aus dem Ärmel schüttelt. Genau, ein Spoiler können wir vielleicht schon raushauen. Ja. Und zwar werden wir einmal die ganze Gruppe von Love HR Head Racism einladen zum Podcast. Das ist ja auch mal die anderen Personen kennenlernen, die hinter dem Podcast ganz viel Unterstützungsarbeit leisten, die mit Sponsoren sich austauschen, die Posts schreiben, aber sich auch in anderen Bereichen unserer Initiative einbringen. Und dann habe ich so einen Wunschgast tatsächlich. Ich rufe das jetzt einfach mal ins Universum. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich würde total gerne Eva Gengler einladen. Die forscht zu AI und Equity, also Feminismusarbeit mit AI. Und da meint sie auch ganz klar einen Feminismus, der natürlich intersektional ist. Und es ist einfach super spannend, was sie macht und einfach ein ganz modernes Feld, was sozusagen die Arbeit im DEIB-Bereich mit sozusagen dem AI, worüber gerade alle sprechen, verbindet. Und ich habe sie mal live erlebt und fand sie ganz toll. Das heißt, da würde ich mich sehr drüber freuen.
Sehr schön. Wir manifestieren das jetzt einfach mal zusammen.
Wir manifestieren das, genau. Ja, und auch sozusagen der Aufruf an unsere HörerInnen, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr sagt, das Thema, das interessiert mich oder hier habe ich noch eine Frage, das ist noch nicht so rübergekommen, schreibt uns gerne. Wir packen die Kontaktdaten in die Shownotes und wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback, über Anregungen, über Wünsche und werden es auf jeden Fall alles lesen und berücksichtigen. gehen wir vielleicht auch so ein bisschen zu dem Thema über, was du gerade so angesprochen hast. Was kann ich als einzelne Person vielleicht tun? Und wir nehmen gerade einen Tag nach der Bundestagswahl auf. Und
der Mittag danach.
Der Mittag danach. Und wir haben den Podcast ja auch so ein bisschen gestartet aus dem Beweggrund, dass wir uns engagieren wollen. So haben wir die Initiative auch gestartet und es ist auch oft einhergegangen mit schlechten Nachrichten, mit einer Korrektivrecherche, die rauskam oder einfach Themen, die uns auch Angst gemacht haben, die uns überfordert haben. Und deshalb machen wir jetzt diese Self-Care-Folge so ein bisschen. Ich habe gelesen, man kann nur selbstwirksam sein, wenn man eben aus dieser Überforderung rauskommt. Und wie kann man das eigentlich schaffen? Aber vielleicht sprechen wir erstmal darüber, wie geht's uns eigentlich? Wie geht's dir gerade mit den Ergebnissen, mit der Wahl, die gerade so ganz frisch auf dem Tisch liegt?
Ich kann meine Emotionen eigentlich ganz klar zuordnen, weil so ging es mir nämlich die letzten Tage nicht. Die letzten Tage war ich so einfach viel zu viele Emotionen auf einmal, Überforderung, Angst, Wut, Frust. Und wir hatten vorhin schon darüber gesprochen und jetzt ist ein Gefühl, das sehr stark bei mir ist, ist das Gefühl der Enttäuschung. Obwohl die Wahlergebnisse keine Überraschung waren, ich bin einfach nur enttäuscht, ich bin sauer. Ich bin sauer auf Deutschland. So, wir hatten vorhin auch natürlich darüber gesprochen und ich habe da so ein Beispiel gebracht. Das ist so, stellt euch mal vor, das ist eine Person, die eine wichtige Rolle bei euch im Leben hat. Sagen wir mal die beste Freundin. Und dann passiert dann etwas, was einen Vertrauensbruch verursacht. So fühle ich mich gerade so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, da ist so ein Vertrauensbruch zwischen mir und das Deutschland, das ich die letzten 24 Jahre, seitdem ich hier lebe, kennenlernen durfte. Und ich beschäftige mich sehr mit der Frage, was muss passieren, damit dieser Vertrauen wieder da ist? Und die Antwort habe ich nicht. Ja, das macht mich nachdenklich. Im Moment bin ich, glaube ich, gar nicht an dem Punkt, dass ich an irgendeine Lösung denken kann, sondern ich bin enttäuscht und ich bin einfach nur sauer. So, und mehr kann ich gerade nicht dazu sagen. Wie geht's dir denn, Yvonne?
Die Ergebnisse bestätigen ja eigentlich die Wahlvorhersagen und Statistiken. Also ich finde es jetzt gar nicht so viel Überraschendes passiert. Deshalb fühle ich mich heute eigentlich so ein bisschen, ja, nicht gleichgültig ist vielleicht das falsche Wort, aber so abgeklärt. Also ich denke mir so, ja, es ist so gekommen, wie wir es erwartet haben. Und die Enttäuschung darüber, dass jeder Fünfte in Deutschland eine zu Teilen rechtsextreme Partei gewählt hat, ist natürlich groß. Ich hatte das, glaube ich, stärker, nachdem Friedrich Merz mit der AfD zusammen abgestimmt hat im Bundestag. Da habe ich mich so richtig hilflos gefühlt und es hat mich so richtig überrollt. Und ich dachte so richtig, okay, alles, was wir machen, wie wir uns hier engagieren, das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, der gar nichts bringt und ich kann mich anstrengen, wie ich will. Und ich habe mich so richtig überfordert gefühlt. Also ich war so richtig in dieser Überforderung und dachte, okay, ist alles sinnlos. Ich war total in so einer negativen Gedankenspirale drin. Und ich finde, es kommt also bei mir auch ganz schnell, wenn ich das Handy in die Hand nehme, wenn ich irgendwie auf Instagram oder so Reels durchgucke und es dann sehr auf den politischen Bezug reingeht und weniger Hundevideos dazwischen reingestreut werden. Also so klassisches Doomscrolling. Und ich habe mich da echt krass auch so reglementiert. Also ich habe teilweise Apps vom Handy gelöscht, die mir einfach nicht so gut tun. Ich habe da quasi so ein bisschen das eingegrenzt, zu welchen Zeiten ich das angucke. Und habe gesagt, okay, ich möchte lieber irgendwie eine Nachrichtenseite abonnieren, der ich irgendwie vertraue, die irgendwie eine gute Basis hat, wo ich dann meine Nachrichten herbekomme. Und natürlich schaue ich auch mal rechts und links. Aber ich habe das wirklich einfach so ein bisschen eingeschränkt.
Okay, du hast ja jetzt gesagt, was eine super Entscheidung ist, dass du da so einige Social-Media-Apps gelöscht hast, damit du halt das Ganze nicht die ganze Zeit lesen kannst. Aber ich habe heute tatsächlich ein paar Apps aufgemacht und Beiträge gelesen, die sagen, ja, Resignation ist keine Lösung, wir geben nicht auf, wir halten zusammen. Was macht das mit dir? Also gibt dir das Kraft, das sowas zu lesen oder löst das eher negative Emotionen bei dir aus?
Nein, das gibt mir auf jeden Fall Kraft. Also ich glaube, ich bin auch nicht in dieser Überforderung und im negativen Gedankenstrudel dann für immer verblieben. Das geht ja auch irgendwann vorbei. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man auch sein Engagement dann, manchmal mache ich das dann auch so stoisch, weil ich denke, okay, das muss sein, ich will das nicht aufhören. Und wenn es nur eine Person irgendwie erreicht und da sich eine Kleinigkeit irgendwie bessert oder die Person zu etwas inspiriert wird, was wieder einer anderen Person hilft. Wenn das nur einmal passiert, dann hat sich das alles schon gelohnt. Das ist, glaube ich, so ein Gedanke, der mir hilft, auch zu sehen, wie viel positives Feedback wir zum Beispiel zum Podcast bekommen oder was Leute unter Posts schreiben und dass man dann sieht, okay, man ist nicht alleine. Es gibt auf jeden Fall noch andere Menschen, die dafür kämpfen und allein dafür auch den anderen Mut zu machen, lohnt es sich schon. Das ist auch ganz oft mein Gefühl, dass wir die Dinge, die wir erzählen oder die unsere Gästinnen erzählen und was man postet, ist das eh nur die Menschen erreicht, die das eh schon wissen oder die vielleicht eh schon eine richtige, in Anführungszeichen, Haltung haben. Aber dann auch das, einfach die zu bestärken, auch sich weiterhin zu engagieren. Ich glaube, das ist was, was mich motiviert und mir dann auch wieder Mut macht.
Okay, verstehe. Sehr schön. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es einige Personen gibt, die ja vielleicht so, sagen wir mal, auch dieses Enttäuschtsein fühlen, sauer sind. Hast du einen Tipp für mich? Ich habe ja vorhin gesagt, ich weiß gerade nicht, wie ich da rauskomme. Ich bin enttäuscht, ich bin so ein bisschen sauer auf Deutschland, so als wäre ich sauer auf meine beste Freundin, die mich so ein bisschen verraten hat. So ist ein sehr unangenehmes Gefühl, sehr tief sitzendes Gefühl. Und ich weiß einfach gerade nicht, wie ich da rauskomme. Und gehen wir davon aus, dass vielleicht einige ZuhörerInnen das ähnlich empfinden. Hast du da eine Lösung für uns?
Naja, also die Lösung kommt nicht von mir, sondern da haben schon viele schlaue Menschen sich beschäftigt. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass du das auch anerkennst, dass das eine Emotion ist, die berechtigt ist, die da sein darf. Also, und dann darf man auch mal sauer sein und schlecht gelaunt sein und sich auch irgendwie verraten fühlen von der besten Freundin oder eben von Deutschland in dem Fall. Das ist total okay und ja, berechtigt. Ich glaube, es ist ja auch schwer, dann wegzuschauen. Also es ist ja auch eine Emotion, die einen, glaube ich, so ganz einnimmt. Manche sind sehr gut im Verdrängen. Also ich kann das auch ganz gut, so Sachen so auf Seite schieben. Aber Studien haben herausgefunden, dass das gar nicht so gut ist, weil das dann irgendwann so geballt wieder aufploppt. Und es ist einfach eine super belastende Situation. Und wie kann man damit umgehen? Also es ist ja quasi physiologisch gesehen, und das ist auch was ich im Psychologiestudium gelernt habe, wenn so Stress und Angst aufkommt, dann haben wir so uralte Mechanismen, die dann wirken, die aber eigentlich dafür gedacht waren, vor einem Tiger zum Beispiel wegzurennen, der natürlich auch Stress und Angst auslöst. Das heißt, unser ganzes System geht irgendwie auf Wegrennen, sich verstecken, also irgendwie so einfrieren. Das kennt man vielleicht auch, dass man sich dann gar nicht bewegen kann und dann irgendwie denkt, oh Gott, wie komme ich hier raus? Oder eben auch kämpft und angreift. Also dass man dann vielleicht auch so irgendwie dann ausrastet und dachte, oh Gott, jetzt bin ich irgendwie total laut geworden, das wollte ich eigentlich gar nicht. Und das sind eigentlich so ganz normale körperliche Reaktionen. Das sind Stresshormone, die da ausgeschüttet werden. Und die bauen sich auch wieder ab, aber eigentlich nur, wenn man dann auch wirklich vom Tiger wegrennt. Das heißt, das ist jetzt vielleicht ein Tipp, der jetzt nicht total überrascht und ganz oft geraten wird, aber halt Bewegung, rausgehen. Also aus der Situation erstmal rausgehen, vielleicht man sitzt vorm Computer oder man sitzt am Handy, einfach erstmal in einen anderen Raum gehen. Atemübungen können helfen. Ich glaube, da kennen auch alle schon einige. Es gibt 1 Million Apps und YouTube-Videos. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, einfach wieder in einen anderen Atemrhythmus kommen. Ein Tipp, den ich noch gelesen habe, war eine Schüttelpause bei einem guten Song. Also dass man sich einen Song anmacht, den man gerne mag und einfach so ein bisschen tanzt oder es rausschüttelt. Ich musste auch an meinen Hund denken, wenn der irgendwie sich in die Haare kriegt mit einem anderen Hund oder irgendwas stressig war oder man merkt, das sei jetzt irgendwie gerade anstrengend, dann schüttelt sie sich immer. Ich habe das auch schon oft bei Hunden gesehen. Und danach ist alles wieder gut. Also einfach alles mal so ein bisschen rausschütteln. Und das sind natürlich alles eher so kurzfristige Dinge, ne, die ich jetzt machen kann, damit es mir so ein bisschen besser geht. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, eben sich zu überlegen, wann möchte ich damit konfrontiert sein? Habe ich irgendwie Zeiten, wann ich das auf mich einprasseln lasse? Und eben auch fürsorglich mit sich selbst zu sein. Also wie gesagt, wir können nur wirksam sein, wenn wir nicht selbst überfordert sind. Also da auch auf sich zu achten und sich Hilfe zu holen. Also ich glaube, soziales Netzwerk ist super wichtig. Also lieber einmal mehr die Hand ausstrecken und sagen, hey, ich brauche mal gerade ein Check-in oder hast du mal Zeit für mich? Einfach auch dieses, was wir eben schon angesprochen haben, dass man sich nicht allein fühlt mit dieser Überforderung und auch merkt, es geht anderen aus, so, ich bin nicht alleine. Und dass man eben auch Routinen schafft, die einem vielleicht so Stabilität und Struktur geben. Ne? Wenn du jeden Morgen immer die gleiche Routine hast, ich mache mir einen Kaffee, ich mache mir ein Frühstück, ich mache mein Bett, dann kann dein Gehirn dabei so ein bisschen abschalten und muss nicht überlegen, wie mache ich das denn jetzt, sondern das ist etwas, was Sicherheit und Stabilität gibt. Und ich fand es so ein bisschen schön auch, dieses Gefühle brauchen Bewegung, also sowohl äußerlich, indem man sich irgendwie schüttelt oder Sport macht, aber auch innerlich, dass man halt sich Verbündete sucht, dass man irgendwie das in ein Engagement gießt, indem man irgendwas macht, wo man das Gefühl hat, okay, da kann ich irgendwie einen Mehrwert reinbringen, indem man das nutzt, was man gut kann. Genau, und dann so für ich als Schlusssatz, das habe ich auch gelesen, das fand ich ganz schön, so gemeinsam an der Hoffnung arbeiten. Ich finde, das passt das eigentlich ganz gut zusammen. Wir sind nicht alleine, es hören Leute jetzt gerade zu, ihr seid nicht alleine und das sieht man auch überall. Es sind zwar vielleicht 20%, aber da sind immer noch 80%, die uns nicht verraten haben.
Ja, das ist ein schönes Bild, was du da sagst, ja.
An dieser Stelle noch einmal ein kurzer Shoutout an unseren Partner Instafo. Als Recruiting-Plattform speziell für den Tech-Marketing- und Sales-Bereich beschäftigen sie sich damit, den besten Match zwischen Talenten und Unternehmen zu finden. So lösen sie das Problem, glückliche und treue, aber auch qualifizierte Mitarbeiter zu finden, bereits für über 1800 Unternehmen wie RTL, HelloFresh oder MyPoster. Daher war es für sie zum Glück gar keine Frage, Love HR Hate Racism bei unserem Message und diesem Podcast zu supporten. Also, falls ihr Talente aus dem Tech-, Marketing- oder Sales-Bereich sucht, schaut doch gern mal auf ihrer Website vorbei, instafo.com.
Super, danke erstmal für die ganzen Tipps, was du gesagt hast. Den letzten Satz finde ich irgendwie, zu sagen, gemeinsam an einer Hoffnung arbeiten und auch zu sagen, wir sind nicht alleine. Das ist ein Satz, was mich die letzten Wochen manchmal sogar, ich muss sagen, so ein bisschen getriggert hat. Mhm. Ne? Weil immer so, ja, wir sind nicht alleine, wir halten zusammen. Da habe ich mir dann gedacht, ja gut, aber am Ende des Tages, wenn ich also mit sichtbarer Migration nach die Straße runterlaufe, dann bin ich schon alleine. Ich bin alleine auf mich gestellt, wenn dann eine Gruppe rechtsextremer Menschen, die jetzt natürlich die Macht haben. Es gibt ja viele Menschen, die halt eine rechtsextreme Partei gewählt haben, sind über 10 Millionen, die halt natürlich auch dieses Gemeinschaftsgefühl spüren. Wir halten zusammen. So, wir sind nicht alleine. Ne? Wir sind mit unseren Rechtsgedanken nicht alleine. Das zeigen sie dann auch viel mehr. Und klar gibt es Situationen, wo ich dann einfach verzweifle. Aber was mir halt geholfen hat, sind wirklich Gespräche mit Personen, sage ich mal, die jetzt nicht direkt von Rassismus betroffen sind, die diese Ängste, die ich habe, nicht haben, weil jetzt, wie du das gesagt hast, habe ich so ein bisschen reflektiert, war wirklich dieses Gefühl zu bekommen, ich bin wirklich nicht alleine. Und wenn ich sage, was mir geholfen hat, waren sogar die Gespräche, die ich mit Yvonne heute hatte, bevor wir den Podcast aufnehmen, weil gestern habe ich natürlich den ganzen Abend mit meiner Familie verbracht, die die gleichen Ängste haben wie ich, die natürlich auch einen Migrationshintergrund haben, wir sind alle GrantInnen, so. Aber heute Morgen habe ich Gespräche mit Yvonne und auch mit der Carolina, die uns ihr Studio zur Verfügung gestellt hat. Und da habe ich wirklich dieses Gefühl bekommen, hey, ich bin ja wirklich nicht alleine. Weil das Problem betrifft halt auch einfach Menschen, die nicht direkt betroffen sind, die jetzt nicht wirklich diesen Alltagsangst spüren vielleicht. Und ich habe auch gestern von Personen aus meinem Netzwerk, die weiß gelesen werden, sage ich mal, Nachrichten bekommen, die halt auch gesagt haben, hey, Andisha, ich kann dir gerade nicht helfen aktiv, ich will nur, dass du weißt, ich finde es genauso beschissen, wie es gerade abgeht und ich bin da. So. Und sowas reicht einem dann auch schon. Also am Ende des Tages sind wir alle betroffen von den Wahlen. Bestimmte Personengruppen spüren eine unmittelbare Bedrohung, dass wir einfach für diese Personen da sind und merken, hey, ich verstehe deinen Schmerz. Dein Schmerz ist gerade mehr als mein Schmerz. Und ich sehe das. So. Manchmal hilft das tatsächlich. Nicht langfristig, ne, wie du gesagt hast. Aber einfach dieses Gefühl zu spüren, wir sind wirklich nicht alleine. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das nicht nur bei diesem einen Satz lassen. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl spürt und jetzt irgendwelche Posts raushaut mit, wir sind nicht allein, finde ich cool. Aber das sollte auch wirklich umgesetzt werden. Also dass man, wenn jetzt jemand so einen Satz sagt, was bedeutet das denn für dich? Also wie möchtest du persönlich dazu beitragen, dass eben dein Gegenüber, die vielleicht eine unmittelbare Bedrohung spürt, sich nicht alleine fühlt. Weil mit diesem Satz reicht es nicht. Also das heißt, dass wir da wirklich ins Tun kommen, aktiv werden und uns die Frage stellen, was kann ich denn dafür tun, dass meine Gegenüber wissen, dass sie nicht alleine sind? Weil mit diesem einen Satz reicht es ja nicht.
Ja, vielleicht braucht es auch bei so einer unmittelbareren Bedrohungen, wie wir es jetzt mal genannt haben. Also ich sage jetzt mal die Gruppe, die dir auf der Straße im Dunkeln entgegenkommt. Da hilft dir ja kein LinkedIn-Post. Ne? Also da brauchst du ja auch jemanden, der wirklich da ist vor Ort. Oder vielleicht braucht es dann eben auch in dieser Situation jetzt so eine unmittelbarere Unterstützung, ne? Die nicht nur ein Post ist oder eine Nachricht, sondern dass man vielleicht anruft oder sich trifft. Ne? Also dass es einfach sich auch ein bisschen näher anfühlt. Das ist doch eigentlich auch ein schöner Tipp, ne? Die Hand ausstrecken, aber in beide Richtungen. Ne? Also zu sagen, hey, ich brauche Unterstützung, aber auch mal rechts und links zu gucken, okay, wie geht es gerade den anderen und wie können wir uns supporten gegenseitig?
Ja, finde ich klasse. Ich habe auf dem Weg hierher heute Morgen habe ich gemerkt, dass ich sehr stark in so einem Beobachtungsmodus war. Ich habe irgendwie die Menschen um mich herum mehr beobachtet. Ich habe so ein bisschen.
Wer hat AfD gewählt?
Ja, aber viel mehr.
Warst du das?
Also aber auch viel mehr dieses. Normalerweise setze ich so meine Noise Cancelling auf, ich höre mein Hörbuch und bin erstmal komplett raus. Also gucke dann vielleicht irgendwie noch auf dem Handy, damit ich wirklich alles um mich herum ausblende, wenn ich unterwegs bin, weil ich mich dann irgendwie mental auf das vorbereite, auf den Termin, wo ich hingehen möchte, vorbereite. Aber heute Morgen war ich dann so, ich habe wirklich so die Leute beobachtet und ich habe halt gemerkt, warum beobachte ich die Menschen? Weil ungelogen mein Gedanke war, ich möchte einfach wissen, braucht jemand gerade meine Unterstützung? Ist gerade jemand in so einer Situation, sei es sichtbare Gewalt oder auch nicht? Ne? Also dass ich da wirklich einfach geschaut habe, gibt es Menschen, zu denen ich mich eher hinsetzen sollte? Ich habe dann auch überlegt, gibt es Menschen, neben denen ich lieber nicht sitzen möchte. Also ich habe halt gemerkt, ich bin sehr stark in so einer Beobachtung. Ich weiß nicht, ob das ein Coping war, dass ich gedacht habe, okay, 10 Millionen, befinden sich dann auch einige davon in meinen Straßen. Ich sollte vorsichtiger sein. Aber ich habe halt gemerkt, okay, eigentlich ist es ja gar nicht verkehrt. Also letzten Endes sollten wir immer das tun, auch im beruflichen, im Alltag, immer so beobachten und versuchen herauszufinden, hey, wie fühlt sich mein Gegenüber und wie kann ich vielleicht helfen? Und manchmal hilft es einfach, wenn ich eine Frau mit Hijab in der U-Bahn sehe, habe ich mir vorgenommen, ich werde mich immer neben ihr sitzen, damit kein anderer, damit nicht eine Person, die vielleicht eine Gefahr sein könnte, nicht da sitzen kann. Und es ist halt einfach so ein Mini-Maßnahme.
Micro-Feminism, Micro.
Ja, aber genau.
Anti-Racism Work oder so.
Genau, aber das ist halt so ein kleines Ding, was ich vielleicht als Beitrag leisten kann. Ich werde jetzt nicht irgendwelche großen Kampagnen raushauen können. Und das ist ja genau das, worüber wir sprechen. Ich kann so viele tolle Sachen auf LinkedIn schreiben, aber wie verhalte ich mich am Ende auf der Straße? So, und ich finde halt dieses Gefühl, wir sind nicht allein, das kann ich einer Frau mit Hijab. Ich habe Personen mit Hijab in meinem Netzwerk, ich habe sehr viele Gespräche geführt. Die Ängste, die diese Personen spüren, ist einfach ein anderes Level. Und wenn ich weiß, hey, wenn ich mich in der U-Bahn neben dieser Frau hinsetze und ihr einfach in dem Moment das Gefühl gebe, hey, du bist nicht allein, falls irgendjemand kommt, wir sind zu zweit, dann habe ich vielleicht was beigetragen. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Aber vielleicht habe ich doch was beigetragen.
Ja, ich finde das einen super schönen Gedanken. Und das spielt ja in diese, also ich glaube, es gibt auch so einen Trend auf Social Media mit so Microfeminism oder Microfeministic Acts oder so. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Und das ist ja so ein bisschen was, was jeder auch im Alltag machen kann. Und was, glaube ich, auch dann sind manchmal so kleine Dinge, die man vielleicht gar nicht merkt. Wie vielleicht merkt dann die Person gar nicht, dass du dich neben sie gesetzt hast. Aber ich merke das zum Beispiel im Fitnessstudio manchmal. Es gibt so eine Ecke, wo man so Bizeps und Trizeps trainiert und da sind immer richtig viele so Pumperboys. Und wenn ich da hinkomme, sind die immer richtig höflich und machen mir so Platz und so. Und dann denke ich so, oh, richtig cool. Also, dass sie ihnen bewusst ist, okay, vielleicht fühle ich mich jetzt als Frau hier nicht ganz so wohl und sie irgendwie darauf gucken, dass ich auch meinen Space habe. Also, das passiert natürlich nicht jedes Mal, aber wirklich oft. Und das ist ja so ein bisschen das, was auch wie mit der U-Bahn oder ich habe es auch oft nachts, wenn man am Bahnsteig steht, dass man so das Gefühl hat, die Frauen stellen sich schon so ein bisschen zusammen hin, einfach so ein bisschen aufeinander zu achten und zu gucken, okay, welche Bedürfnisse haben jetzt gerade Personen, einfach so ein bisschen Blick um sich herum zu haben, zu gucken, okay, kann man irgendwie einfach schon manchmal, wie man sich stellt, ne? Manchmal schirmt man ja schon jemanden so vielleicht einfach ein bisschen ab und das kann ja schon mal einfach das Gefühl ein bisschen verbessern und ja, vielleicht ist das auch unser Schlusswort. Achtet gut aufeinander, seid füreinander da, passt aufeinander auf. Fragt vielleicht nochmal bei KollegInnen, FreundInnen nach, wie es denen gerade so geht. Geht ins Gespräch und da hört ihr gerade den Hund, der hier gerade schlummert und schnarcht und anscheinend unsere Folge super spannend fand. Ihr geht's gut.
Ja, sie sieht auf jeden Fall sehr entspannt aus. Ja, vielen Dank, Yvonne, für den tollen Schlusssatz. Auch nochmal Kudos an dich, dass du immer die Einleitung und das Ende gemacht hast, weil du einfach das immer so gut machst und so eine schöne Überleitung findest, während ich dich manchmal so mit leeren, Gott sei Dank hat unser Podcast kein Video, manchmal gucke ich Yvonne so mit einem leeren Blick an so und Yvonne weiß dann so, ah ja, okay, jetzt mache ich mal wieder die Überleitung. Von daher danke dir dafür, für diesen tollen Schlusssatz und verabschieden uns in unserer ersten Staffel. Aber wir hören uns bald, würde ich sagen.
Wir hören uns bald und wir arbeiten gemeinsam weiter an der Hoffnung mit euch.
So ist das.
Tschüss.
Tschüss.
Das war wieder eine Folge von Printen, Chai und Praxistipps. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Yvonne Kalthöfer, Andische, Ibrahim Nejat und das gesamte Team von Love HR Hate Racism. Alle Infos zur Initiative und tollen Merch findet ihr auf unserer Webseite und in den Shownotes. Ein besonderer Dank geht an unsere Producerin der Herzen, Carolina Hinrichsen und Rethinking Places. Wir hören uns in 2 Wochen, wenn es wieder heißt Printen, Chai und Praxistipps. Ciao.